SWR aktuell. Infodate am Mittag.
Mit Tanja Kohler, guten Tag. Russland macht mobil, zumindest teilweise, und das sorgt sowohl in Russland selbst als auch bei der westlichen Diplomatie für heftige Reaktionen. 300.000 Reservisten dürfen das Land nicht mehr verlassen, müssen sich kampfbereit halten. So hat es Kreml-Chef Putin gestern in einer Fernsehansprache angekündigt. Für wen das aber jetzt genau gilt, darüber gibt es in Russland Verwirrung. Selbst dieser junge Mann, der eine Sprachnachricht auf einem regimefreundlichen Telegram-Kanal veröffentlicht, ist sich unsicher.
Es ist offensichtlich, dass Menschen gebraucht werden. Zumindest um zu rotieren, damit unsere Armee normal funktioniert. Das ist Fakt. Das war zu erwarten. Aber wie das jetzt umgesetzt wird, verstehe ich noch nicht ganz. Denn bei uns gibt es viele, die nur sozusagen formell gedient haben.
Offenbar wollen viele Russen nach der Ankündigung von Putin auch sicherheitshalber das Land verlassen. One-Way-Tickets in Länder, für die Russen kein Visum brauchen, waren sofort ausgebucht. In fast 40 Städten in Russland kam es außerdem gestern zu Demonstrationen. Thomas Kunze, Landesbeauftragter für Russland bei der Konrad-Adenauer-Stiftung, glaubt, dass diese Proteste Putin nicht ganz gleichgültig bleiben können. Er sagte in SWR aktuell:
Ich glaube, er muss natürlich zucken, und es ist auch im Inneren der Macht bei weitem nicht so ruhig, wie das die russische Propaganda verlauten lässt. Man darf sich aber wahrscheinlich die Hoffnung nicht zum Maßstab nehmen, und ich bin nicht sicher, dass es in Russland zu Massenbewegungen kommen wird. Aber wir haben uns im Sommer 1989 auch nicht vorstellen können, dass die Mauer fällt. Also in solchen geschichtlichen Situationen, wo sich ja alles wie in einem Brennglas zuspitzt, ist vieles möglich, aber in der augenblicklichen Situation eben auch vieles in verschiedenen Richtungen.
Die internationale Kritik an der Teilmobilmachung Russlands ist groß. Zumal Putin ja auch noch mal offen mit dem Einsatz von Atomwaffen im Ukraine-Krieg droht und klarstellt, das ist kein Bluff. Bundeskanzler Olaf Scholz nennt das alles einen, Zitat, Akt der Verzweiflung. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock spricht heute vor dem UN-Sicherheitsrat in New York. Sie sagte vorab im ZDF:
Er hat uns mehrfach gedroht, das sollten wir nicht vergessen. Bevor wir schwere Waffen geliefert haben, hat er deutlich gemacht, wenn jetzt schwere Waffen geliefert würden, dann würde er das auch als Bedrohung sehen. Er hat auch darauf hingewiesen, dass er Atomwaffen hat. Nach einem halben Jahr Krieg ist deutlich geworden, dass wenn wir dieses Vorgehen und Drohung mit Nuklearwaffen akzeptieren oder davor zurückschrecken würden, kein Land auf der Welt könnte mehr ruhig schlafen, weil es immer Sorge hätte, dass ein größerer, militärisch aufgerüsteter Nachbar es überfallen könnte und die Welt würde wegschauen.
Der Ukraine-Krieg ist heute Nachmittag auch wieder Thema im Bundestag. Dieser berät einen Antrag der Unionsfraktion. Darin wird die Bundesregierung aufgefordert, der Ukraine schwere Waffen zu liefern. Diese lehnt das ja bisher ab. CDU-Außenpolitiker Röttgen hat Bundeskanzler Scholz erneut deutlich wegen seiner Ukraine-Politik kritisiert. Im Deutschlandfunk sprach er von einem schweren Versagen.
Ich glaube, die Politik von Scholz ist eine falsche Rücksichtnahme auf Russland, die im Ergebnis dazu führt, dass Frieden hinausgezögert wird und politische Verhandlungen später kommen. Und das ist ein schweres Versagen. Es führt dazu, dass Europa gespalten wird. Ich habe gestern mit jungen Menschen, Mitarbeitern im Parlament aus Prag, aus Tschechien gesprochen. Die Enttäuschung in Osteuropa, im Baltikum, ist riesengroß darüber, dass Deutschland nicht verlässlich ist.
Neben den Waffenlieferungen befasst sich der Bundestag heute auch in mehreren Debatten mit den Folgen der Energiekrise. Die Unionsfraktion fordert den Verzicht auf die Gasumlage und den Weiterbetrieb der Atomkraftwerke. Die Ampelkoalition bringt Gesetze auf den Weg, mit denen die Folgen der hohen Preise abgemildert werden sollen. Hans-Joachim Viehweger.
Zum Ausgleich dafür, dass auf die Gasumlage die Mehrwertsteuer erhoben wird, soll die Mehrwertsteuer auf den gesamten Gaspreis gesenkt werden. Der entsprechende Gesetzentwurf wird in erster Lesung behandelt, ebenso wie der Plan von Finanzminister Christian Lindner, den steuerlichen Grundfreibetrag zu erhöhen und die Folgen der kalten Progression abzumildern. Die Kosten für die Rettung von angeschlagenen Energiekonzernen wie Uniper sollen mithilfe von Kreditermächtigungen finanziert werden, die ursprünglich für Corona-Hilfen vorgesehen waren.
Wegen der gestiegenen Energiepreise rechnen die Stadtwerke Ulm damit, dass viele Kunden im kommenden Winter ihre Rechnungen nicht mehr werden bezahlen können. Der Geschäftsführer der Ulmer Stadtwerke, Klaus Eder, geht davon aus, dass es bei 5-10% der Haushalte zu Zahlungsausfällen kommt. In SWR aktuell sagte er, Gas und Strom solle aber nur in absoluten Ausnahmefällen gesperrt werden.
Stadtwerke wenden dieses Mittel, diese Absperrung der Energieversorgung, wirklich als Ultima Ratio und ganz am Schluss an, wenn wirklich nichts mehr möglich ist. Das passiert in den allerseltensten Fällen. Da muss vorher schon ganz viel gesprochen worden sein und ganz viel versucht worden sein, Dinge, die dann nicht funktionieren. Aber es wird in den allerseltensten Fällen vorkommen. Und wir haben jetzt Rückmeldungen von ganz vielen Stadtwerken, die auch für sich vereinbart haben, über den Winter mit Sperrungen so vorsichtig wie möglich umzugehen.
Auch Heizen mit Holz ist keine billigere Alternative. Holz oder Holzpellets haben sich innerhalb eines Jahres um 86% verteuert. Das hat das Statistische Bundesamt mitgeteilt. Gründe sind zum einen die gestiegene Nachfrage durch die Energiekrise, zum anderen die Erzeugerpreise, die deutlich über 100% gestiegen sind. Jürgen Gaulke von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände findet diese Verteuerung erschreckend.
Die Zahl hat mich insofern geschockt, als es eine amtliche Statistik ist und amtliche Statistiken ja nicht zu Übertreibungen neigen. Und da ist das natürlich einfach eine starke Ziffer. Wenn wir dagegen auf den Markt gucken, hätte die Zahl durchaus noch höher ausfallen können. Denn also nach unseren Erfahrungen haben sich beispielsweise die Preise für Pellets verdreifacht im Vergleich zum Vorjahr. Also insofern untertreiben die amtlichen Statistiken noch.
Fokus Südwest.
Hätte die Landesregierung in der Flutnacht die Einsatzleitung übernehmen müssen. Heute und morgen tagt wieder der rheinland-pfälzische Landtagsuntersuchungsausschuss zur Flutkatastrophe im Ahrtal. Dabei soll es vor allem um zwei zentrale Fragen gehen. Welche Informationen lagen dem Innenministerium zu welcher Uhrzeit vor? Und was wussten die Beschäftigten der ADD, also der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion? 16 Zeugen sind dazu geladen, darunter morgen auch ADD-Chef Thomas Linnertz und Innenminister Roger Lebens. Der Obmann der oppositionellen CDU, Dirk Herber, spricht schon jetzt von einem Versagen der Landesregierung. Schon in der Flutnacht hätte die Landesregierung die Einsatzleitung vom Kreis Ahrweiler an sich ziehen müssen.
Ich denke auf alle Fälle, dass vor 22 Uhr schon so viele Informationen vorlagen, dass der Innenminister wusste, wie groß die Katastrophe ist, dass die ADD wusste, ich muss mich proaktiv informieren und habe jetzt Informationen, die dazu führen, ich habe die Einsatzleitung und das nicht passiert ist, das ist das große Versagen dieser Landesregierung. Und hätte man frühzeitig eine übergeordnete Stelle zum Koordinieren der Einsatzabläufe gehabt, zum Warnen der A-Unterlieger, dann wäre es sicherlich auch gelungen, Menschenleben zu retten.
Viel Aufregung und viel Blaulicht gestern Abend in der Mainzer Oberstadt. Da mussten Feuerwehr und Rettungsdienst zu einem Wohnblock ausrücken, weil mehrere Menschen über brennende Augen und Kratzen im Hals geklagt hatten. SWR-Reporterin Rabia Amri, was hat denn die Symptome ausgelöst?
Tja, das weiß leider niemand. Das Ganze ist etwas mysteriös. Alles fing an mit einer Familie, die den Notruf gewählt hat, weil sie alle dieses Brennen in den Augen und das Kratzen im Hals verspürt hatten. Und es soll wohl auch nach irgendwas Chemischem gerochen haben. Also kam der Rettungsdienst und natürlich auch die Feuerwehr. Die haben alles überprüft, mit einem Gasmessgerät Messungen durchgeführt, aber nichts gefunden. Ja, und nach haben sich dann immer mehr Menschen aus dem Wohnblock gemeldet, die über die gleichen Symptome wie die Familie klagten.
In Heidelberg wird am Nachmittag der erste Spatenstich für den Neubau des Kindertumorzentrums gesetzt. Es soll in 4 Jahren fertig sein. Jedes Jahr erkranken deutschlandweit etwa 2000 Kinder und Jugendliche an Krebs. 20% von ihnen sterben daran. SWR-Reporterin Dagmar Kwiatkowski.
In dem 6400 Quadratmeter großen neuen Gebäude werden über 200 Ärzte, Wissenschaftler und Experten arbeiten. Sie stammen laut Deutschem Krebsforschungszentrum aus allen medizinischen Bereichen, von der Grundlagenforschung bis hin zur klinischen Anwendung, um so eine bessere Behandlung krebskranker Kinder zu entwickeln. 20 Betten für Kinder mit Krebs und schweren Bluterkrankungen wird es geben. Außerdem eine Tagesklinik und Ambulanzen. Alle klinischen Forschungseinheiten für Kinderonkologie und Hämatologie aus DKFZ und Uniklinikum ziehen in das neue Gebäude. Der Bau kostet 85 Millionen Euro. Den größten Teil finanzieren 2 gemeinnützige Gesellschaften.
Und dann war da noch.
Nix mit Elterntaxi heute. Wir haben nämlich den Zur Fuß zur Schule-Tag. Gibt es jedes Jahr. Die Aktion wird unter anderem organisiert vom Deutschen Kinderhilfswerk. Der Hintergrund klar, mehr Bewegung an der frischen Luft, weniger Autoverkehr und gemeinsame Aktionen mit der Klasse. Kinder, die also nah genug an der Schule oder an der Kita wohnen, kommen heute zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Und die Kids selbst finden das auch sehr sinnvoll und haben schlagkräftige Argumente.
Ja, weil ich dann meine Freunde treffe auch.
Das ist auch gut, wenn man mit dem Fahrrad kommt, dass man also nicht so faul ist.
SWR aktuell Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten. Morgens, mittags und abends.